Einen wunderschönen Abend, meine Damen und Herren. Es ist ganz unglaublich, wie dicht gedrängt, wie voll der Kepler-Salon heute ist bei diesem Thema. Offensichtlich ein Thema, das sehr, sehr viele Menschen interessiert, womöglich sogar auch betrifft, wie auch immer. Herzlich willkommen, Adelheid Kastner. Dankeschön, dass Sie gekommen sind an diesem lauen Abend. Ich darf ganz kurz ein paar allgemeine Ankündigungen machen. Wie Sie wissen, sind die Veranstaltungen des Kepler-Salon bei freiem Eintritt zu besuchen. Ich pfeife noch ein bisschen, aber auch das wird sich, glaube ich, gleich einmal legen. Genau. Und dafür danken wir den Subventionsgebern von Stadt und Land, unseren Sponsoren und unserem Unterstützungsverein der Freunde des Kepler-Salons. Bitte werden Sie doch auch Mitglied der Freunde und sichern Sie damit die zukünftige Arbeit des Kepler-Salons. Das Anmeldeformular finden Sie dann hinten bei der Bar. Und da darf ich auch darauf hinweisen, dass die Bar bis 22 Uhr, glaube ich, Momo, ja, bis 22 Uhr nach der Diskussion geöffnet ist und auch einen Büchertisch gibt es hinten, und zwar von Buch Plus. Es werden Audioaufnahmen gemacht von den Veranstaltungen im Kepler-Salon. Das heißt, bei der Diskussion nach dem Vortrag von Frau Professor Kastner, ja. Dr. Kastner, Primaria Kastner, Frau Primaria Kastner.
Kastner ist am einfachsten.
Ja, ich bin da. warten Sie doch bitte, bis Sie das Mikrofon in Händen halten und stellen Sie dann Ihre Fragen oder machen Sie dann Ihre Bemerkungen, damit auch die Fragen drauf sind. Ich darf ganz kurz Adelheid Kastner vorstellen. Wahrscheinlich ist das nicht notwendig, ich mache es trotzdem. Adelheid Kastner ist Psychiaterin, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie und Chefärztin der forensischen Abteilung der Landesnervenklinik Wagner-Jauregg. Und als anerkannte Expertin im Bereich der forensischen Psychiatrie war sie unter anderem als Gerichtsgutachterin tätig, zum Beispiel im Fall Fritzl oder aber auch in der Causa Krems-Münster. Und natürlich auch als Autorin tätig. Es ist unter anderem das aktuelle Buch hinten am Büchertisch, Wut, Plädoyer für ein verpöntes Gefühl. Wahrscheinlich spielt das auch mit, wenn es darum geht, zu versuchen, Terroristen zu verstehen. Wir werden sehen, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und darf Sie auch bitten, mit Ihrem Vortrag gleich zu beginnen.
Danke sehr.
Danke.
Eigentlich könnte man schon aufhören, weil wir haben schon gesehen, wie anziehend Terrorismus ist. Das ist ja beeindruckend, wenn an einem derart lauen Abend, wo angeblich mehrere Tage mit Schlechtwetter bevorstehen, so viele Leute daherkommen. Ich gehöre zu den wenigen, die kommen mussten, aber sie kommen ja freiwillig. Gottes Willen. Den Gepflogenheiten dieses Formats entsprechend, ich durfte ja da schon auftreten, werde ich relativ viel Raum lassen für Diskussionen und Fragen. Ja, weil ich kenne das so, dass dann relativ gerne und viel diskutiert wird und ich werde Sie da also nicht mit einem Frontalvortrag über lange Zeit quälen, sondern wir werden halt dann viel diskutieren können. Terrorismus ist ein Phänomen, das uns sicher in den letzten Jahren noch mehr beschäftigt, als es zuvor das schon getan hat. Vor allem hat sich ja dieser Terrorismus offenbar gewandelt. Es ist ein longstanding Phänomenon. Es ist was man schon lange kennt. Einige von Ihnen, ich habe heute gerade schon gehört, Sie waren schon hier vor meiner Zeit. Da bin ich mir vorgekommen, wie wann ich vor Christus geboren war. Aber für einige von Ihnen sind wahrscheinlich diese RAF-Terroristen vor ihrer Zeit, aber einige werden das schon live miterlebt haben. Also Terrorismus ist ein altes Phänomen, hat dann einen Niedergang erlebt, einen relativen, und in der letzten Zeit wieder einen Aufschwung. Die Art des Terrorismus hat sich natürlich auch sehr gewandelt. Dieser RAF-Terrorismus, der in Europa endemisch war über längere Zeit, war ja eigentlich ein anderer. Das ist ja ganz anders, hat auch ganz anders funktioniert. Wesentlich ging es natürlich da auch ums Geld, das man halt mit Entführungen erpressen wollte, wobei sich diese Entführungen ja dann mal aufgehört haben und das schon fast kränkend war, dass man nicht entführt wurde, da konnte man auch so reich sein, man wurde nicht entführt. Das hat sich dann irgendwann mal aufgehört, wie halt auch Kriminalität gewissen Moden unterliegt. Und das Phänomen, mit dem wir jetzt konfrontiert sind, ist eigentlich der Terrorismus der Radikalisierung. Das ist im Gefolge der islamistischen Radikalisierung wieder groß zum Thema geworden. 9/11 war so eine zündende, in mehrfacher Hinsicht Sache. Und es ist natürlich nochmal aktualisiert worden mit diesen IS-Truppen, mit diesem islamischen Staat, der sich ja selber als Staat versteht und nicht als terroristische Organisation, und den Rekrutierungsmethoden dieses Staats. Und jetzt ist natürlich das Problem das, dass die Wissenschaft immer langsamer ist als das Leben. Das heißt, die wissenschaftliche Beforschung der Motive, die wissenschaftliche Beforschung der Phänomene, die dazu führen, dass reihenweise junge Menschen aus Europa diesen Truppen beitreten, ist in den Anfangsschuhen. Es gibt Untersuchungen dazu, aber es gibt jetzt kein umfassendes Erklärungsmodell. Und ich denke mal, es ist bei diesem Phänomen so wie bei vielen, nämlich dass es multifaktoriell und multikausal ist und dass es natürlich schon möglich ist, einfache, simple, einleuchtende und grundfalsche Antworten auf komplexe Fragen zu geben. Eine dieser wahrscheinlich grundfalschen Antworten ist die, die wir im Westen ja gerne parat haben, wenn irgendwas woanders geschieht, was uns schadet und was wir nicht wollen, nämlich dass wir schuld sind. Das ist so diese Asche auf unserer Hauptmentalität. Wir, die wir ja immer die anderen ausgebeutet haben, bekommen das jetzt praktisch von denen retour. Die Retourkutsche in Form des Terrorismus findet statt. Ich durfte vor einigen Monaten in der Roten Bar in Wien diskutieren mit dem Herrn Novak, Menschenrechtsexperten, und dem Herrn Lissmann, der ja auch schon mal da war, der ja auch bekannt ist. Und da war genau das Thema, weil der Herr Novak eben genau diese Erklärung präsentiert hat, dass wir halt so lange uns da in unserer Hybris über diese Völker praktisch erhaben gefühlt haben und die halt uns das jetzt heimzahlen, indem sie uns zeigen, dass sie uns auch ganz gehörig schaden können. Ich verstehe da, ich sehe da schon eine Hybris drin bei uns, nämlich die Hybris, dass wir für alles zuständig sind. Also diese Form der Erklärung greift sicher zu kurz. Es ist eine Anmaßung zu glauben, dass nur das Verhalten des Westens das Verhalten anderer Völker oder Ethnien dominieren und bestimmen kann. Wir können so wenig bestimmen, wie die Dschihadisten ticken, wie wir sonst irgendwas außerhalb unseres Einflussbereichs bestimmen können. Wir sind daher auch nicht schuld in dem Sinn, dass wir das beeinflussen, indem wir uns so verhalten haben. Es ist auch nicht so, dass das prinzipiell nur Völker trifft, die so arm sind und so elend, sondern es trifft auch Gegenden, die ja durchs Erdöl ganz schön reich geworden sind. Es trifft destabilisierte Gegenden, aber das Phänomen, warum es dort so endemisch ist, ist wieder eins, dem wir uns wahrscheinlich gar nicht annähern können, weil dazu fehlt uns einfach das kulturelle Verständnis. Die Frage, der wir nachgehen können, ist, warum rennen unsere jungen Menschen dorthin und finden nichts toller, als dort mitzukämpfen und dort Leute abzuschlachten und dort halt sich in irgendeiner Weise zu profilieren und auch zu exponieren und zu gefährden. Das ist ja auch nicht ganz außer Acht zu lassen. Das ist eine riesige Gefährdung. Ich habe vor kurzem in Deutschland bei einer Gutachterausbildung da als Vortragende teilnehmen dürfen und hatte dann Gelegenheit, mit einer Richterin des obersten deutschen Gerichtshofs, die für diese Strafverfolgung der rücktransportierten Übergelaufenen zuständig ist. Das ist ja eine interstaatliche Sache, daher geht es so direkt an den obersten Gerichtshof und nicht an eine Gerichtszuständigkeit irgendwo sonst. Die war ziemlich beeindruckt. Sie hat gesagt, dass sie in ihrer ganzen Richterkarriere noch selten so viele Scheußlichkeiten gesehen hat, wie sie sich jetzt anschauen muss im Kontext dieser Strafverfolgung. Und dass sie das den Betroffenen ganz persönlich übernimmt, dass sie sich da Videos anschauen muss von Leichenbergen oder von jungen Männern, die im Westen aufgewachsen sind und es dann ganz toll finden, dass sie mit einem abgeschlagenen Kopf auf irgendwelchen Leichenbergen herumtanzen. Dass diese Bilder halt sehr eindrücklich seien und dass sie das ganz widerlich findet und diese Art von Widerlichkeit sonst in ihrem doch von Widerlichkeiten nicht gerade armen Beruf, schon was Herausragendes darstellen. Also das ist für sie auch was ganz Spezielles. Ich kenne eine Staatsanwältin aus einem Landesgericht in Österreich, die vor kurzem drei junge Frauen, die rückgekehrt sind, da eben befragen musste und die auch ganz entsetzt war. Die war aber von was anderem entsetzt. Die war nicht von Bildern entsetzt mit Gralltaten, die war entsetzt von der unglaublichen Dummheit, der sie da begegnet ist. Das war eine Naivität, die kaum zu überbieten war. Das waren so 17, 18-jährige Mädchen, die wirklich im Glauben dorthin aufgebrochen sind. Sie arbeiten da jetzt für eine gerechte Sache, aber das tun sie, indem sie halt dann dort in die Schule gehen und dann nach der Schule heimkommen und dann ihrem Ehemann das Essen kochen und dann ja so ein ganz normales Leben leben. Das halt dadurch noch etwas behübscht wird, dass man ja für die große gerechte Sache aktiv ist. Das hat sich dann in der Realität ganz anders herausgestellt. Alle drei waren schwanger. Und alle drei waren reichlich desillusioniert von den Erfahrungen, die sie dort gemacht haben. Ich habe gesagt, dem Phänomen kann man wahrscheinlich nur sich nähern, sehr vorsichtig und mit unterschiedlichen Erklärungsansätzen. Es gibt allerdings Untersuchungen zum radikalisierten Verhalten im Kontext des ja schon Jahrzehnte schwelenden Palästinenserkonflikts. Auch da gibt es ja das Phänomen der Selbstmordattentäter, das ist ja nichts, was die Dschihadisten erfunden hätten. Und auch da gibt es halt dieses Phänomen der Radikalisierung und da gibt es durchaus Untersuchungen, die versucht haben, die Motive dieser ja, terroristisch Tätigen zu durchleuchten und da ist man auf eine Gruppe, ein ganzes Bündel an Motiven gestoßen, das offenbar dazu beiträgt oder das befördert, dass sich jemand solchen Gruppierungen anschließt oder unter ja, Einsatz des eigenen Lebens eine Idee befördern will. Von diesen Untersuchungen weiß man, dass dort mehrere Motive eben ausschlaggebend waren. Das erste war ein finanzielles Motiv. In diesem Gebiet ist es so, dass wenn man sich für die Palästinenser-Sache sozusagen opfert oder da halt in hochriskanter Position tätig wird, dass dann die Familie, die eigene Familie finanziell unterstützt wird. Das ist ja sicher nicht ganz geringes Motiv, das ist ja eine Wohltat, die man der eigenen Familie tut. Also wenn man sich opfert, dann haben die zumindest ein gutes Leben. Das ist allerdings ein Motiv, das man im Sinn dieses dschihadistischen Terrorismus ausschließen kann. Also keine Familie in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, in England, wo immer, kriegt finanzielle Unterstützung, wenn der Sohn denen beitritt. Es ist eher so, dass die Familien ins Abseits gedrängt werden und auch zum Feind werden, wenn sie sich dieser Idee nicht auch voll inhaltlich anschließen. Das zweite Motiv ist eins, das wahrscheinlich auch in diesen Gruppierungen, die jetzt so aktiv sind, sehr relevant ist. Das sind die sogenannten persönlichen Motive. Und diese persönlichen Motive sind sehr weitreichend. Das ist vor allem, aber als Überschrift über allem drüber, das Thema der Kränkung. Menschen, die dazu neigen, sich diesen Gruppierungen anzuschließen, die das dann auch faktisch tun, haben in der Regel im Vorfeld irgendeine relevante Kränkung erlebt. Das heißt, irgendein Erlebnis gehabt oder eine Serie von Erlebnissen, die nicht notwendigerweise von außen betrachtet objektiv eine Kränkung darstellen, die aber subjektiv als massive Kränkung erlebt würden. Diese Kränkung ist meist Folge der eigenen Herkunft, die das Weiterkommen in dem Land, in dem man lebt, scheinbar behindert. Das kann sein, dass man halt keinen Job findet, dass man in der Schule nicht reüssiert. Es gibt Untersuchungen, dass die Schulabbrecher, also die es nicht zu einem Schulabschluss schaffen, überproportional häufig aus irgendwelchen Migrantenfamilien kommen. Und wenn man jetzt nicht annimmt, dass die allesamt dümmer sind als die hiesigen, was man jetzt nicht rechtens annehmen kann, dann wird es wohl schon auch was damit zu tun haben, dass die in irgendeiner Weise hier nicht Fuß fassen, dass die auch vom hiesigen System in irgendeiner Weise an den Rand gedrängt werden. Ob das jetzt deswegen ist, weil sie sich selber nicht hinein reklamieren oder weil sie selber nicht unter Aufgabe mancher Eigenheiten teilhaben wollen oder ob das deshalb ist, weil sie eben auf konkreten Widerstand und auf konkrete Ablehnung stoßen, das ist ein anderes Thema. Es gibt wahrscheinlich beide Gründe dafür. Aber dieses Thema der Perspektivlosigkeit, der fehlenden Aussicht auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist eins, das man nicht nur bei diesen radikalisierten jungen Menschen findet, das ist auch eins, das man immer wieder bei delinquenten Jugendlichen findet, wo im Vorfeld das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, der Ausgrenzung, der Nichtteilhabe eben im sozialen Leben entsteht und wo dann daraus die Position resultiert oder der Schluss gezogen wird, wenn mich die nicht wollen, dann kann ich mir alles gegen sie erlauben, weil die, die mich nicht wollen, die mir sowas antun, die haben es nicht besser verdient. Das ist praktisch so eine Art innere Rechtfertigung dafür, dass man den anderen schaudert. Und natürlich braucht es eine gewisse Rechtfertigung. Menschen, die haben nichts wirklich getan, haben einen Kopf abzuschlagen. Das braucht eigentlich auch jemand, der sich radikalisieren lässt. Und diese Rechtfertigung resultiert zum Teil aus dieser wahrgenommenen oder vermeintlich wahrgenommenen Ablehnung, aus dieser Kränkung heraus, die halt im Vergleich zu anderen hier Ansässigen offenbar erlebt wird. Warum das dann vor allem Jugendliche der zweiten oder auch dritten Generation sind, ist jetzt nicht gar so schwer erklärbar, weil die Ansprüche der zweiten oder dritten Generation andere sind als die der ersten. Während die erste Generation an Migranten in der Regel den Vergleich angestellt hat mit ihrer Situation im Herkunftsland und da in der Regel da, obwohl sie vielleicht ausgegrenzt wurden, trotzdem finanziell oder von ihren Möglichkeiten und Mitteln besser gestellt war, stellt die zweite Generation und die dritte erst recht den Vergleich her zu hier Ansässigen und vergleicht dann das eigene Achievement mit dem der hier immer schon Beheimateten und stellt fest, dass es da massive Diskrepanzen zu ihrem Nachteil gibt. Also man kann jetzt nicht sagen, die sind ja schon so lange da und die müssten da jetzt froh sein, dass sie da schon aufgewachsen sind, sondern es ist eher so, dass die dann sagen, ja, wir sind da, aber im Vergleich mit den hier Ansässigen schneiden wir schlechter ab. Wohingegen die Elterngeneration den Vergleich angestellt hat mit der Situation in dem Land, aus dem sie gekommen sind. Und daraus ist wahrscheinlich verständlich, warum gerade diese zweite, dritte Generation da sich weit eher benachteiligt fühlt als die Elterngeneration. Ja. Sieh mal, der Vergleich macht sie sicher. Es ist mir die Frage, mit was ich mich vergleiche, wie ich dann abschneide. Es ist auch so, dass diese Kulturen, aus denen die meisten dieser jungen Menschen rekrutiert werden, sich in einem Punkt ganz wesentlich von unserer Kultur unterscheiden. Das sind Kulturen, die viel mehr auf das Gemeinsame und auf das Kollektiv abgestellt sind, als unsere doch sehr individualistisch ausgerichtete westliche Kultur. Wir haben ja einen grandiosen, bisweilen sogar skurrilen und beängstigenden Prozess der Individualisierung durchlaufen, wo es offenbar schon sehr schwierig ist, sich überhaupt in eine Paarbeziehung zu begeben, weil man dann Angst hat, man verliert seine Individualität. Also ganz schrecklich. Ne? Man könnte dann vielleicht nicht mehr man selbst sein. Es war gestern Abend im Fernsehen da ein Beitrag darüber, wie sich Paare oder Paarsituationen gestalten. Das war für mich sehr eindrücklich, wie der eine junge Mann offenbar nie erwachsen geworden ist und glaubt hat, er löst sich jetzt auf, wenn er in Beziehung mit dem anderen geht. Er verliert dann seine Individualität, seine Eigenart und ist dann, ich weiß nicht was, er war offenbar nicht sicher, was er dann ist, wenn er mit wem in Beziehung tritt. Das ist auch ein Auswuchs dieses betonten Individualismus, der bei uns halt wirklich endemisch ist, wohingegen die Herkunftskulturen dieser jungen Menschen weit mehr das Kollektiv im Blick haben. Da definiert man sich weit mehr noch, als wir das gewohnt sind zu tun, über die Mitgliedschaft in einer Gruppe, über das Gemeinsame, sei es das Gemeinsame in einer Familie, sei es das Gemeinsame der Religionszugehörigkeit oder der Volkszugehörigkeit, aber über das gemeinsame Herkunftsland, aber da ist die Selbstdefinition weit mehr abhängig von der Gruppe, der man angehört. Wenn jetzt jemand sich mit der eigenen Familie hier aufgrund diverser Konflikte mit dieser Herkunftsfamilie nicht identifizieren kann, dann hängt er sozusagen in der Luft. Und dann bieten natürlich diese Angebote, diese Missionierungsangebote, eine leichte, schnelle und sehr einfache Lösung, eine Gruppenzugehörigkeit zu gewinnen, die noch dazu moralisch überwertig dargestellt wird. Da kommt also die Kränkung dazu, die man erlebt, weil man da irgendwie doch nicht das erreicht, was man glaubt erreichen zu müssen, also nicht das Niveau erreicht, von dem man annimmt, dass es einem zusteht, weil man ja da aufwächst und sieht, was andere vielleicht schaffen oder erreichen oder haben. Und dann kommt diese fehlende Identifikation, also dieser Defizit im Selbstbild eigentlich dazu, dass man nicht genau weiß, wo gehört man jetzt dazu, aber Zugehörigkeit ist ein wesentliches Thema. Wenn sie nicht zugehören wollen, ist wurscht, wenn sie keine Gruppen haben, was dazugehören. Wenn sie aber das ganz dringend brauchen, um sich selbst zu definieren und um zu wissen, wer sie sind, dann ist jeder Rattenfänger von Hameln, der daherkommt und sagt, wenn sie zur Gruppe der Ratten gehören, dann sind sie übermächtig. da mag man Ratte sein oder nicht, aber es ist eine Gruppe. Und diese Gruppe hat eine gewisse Überlegenheit anderen gegenüber und das wird auch so transportiert. Und gerade diese Missionare in Sachen Radikalisierung arbeiten ja psychologisch äußerst geschickt. Das sind jetzt keine primitiven Leute, die halt herumrennen und irgendwas vor sich her beten, sondern das sind Menschen, die da nach einem sehr klaren und sehr geschickten Schema vorgehen, indem sie eben genau verunsicherte oder in ihrer Selbstdefinition sehr unklare Jugendliche ansprechen. Jugendliche, die sich selbst als Systemverlierer sehen und die nicht wissen, wo sie hingehen. Und die sukzessive von allen anderen Kontakten abschotten. Dieses Abschotten ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Radikalisierung. Da wird die Abschottung von der Familie betrieben, wird die Abschottung von allen vorigen Bekanntschaften betrieben. Es ist ja dieses salafistische Bild ein relativ simples. Da wird unterschieden in rein und unrein. Halal und Haram, und wenn man rein ist, dann hat man mit den ganzen Unreinen nichts mehr zu tun. Und unrein ist halt alles, was nicht genauso rein ist und genauso überzeugt von der einen wahren Idee. Und das ist ganz einfach, das begreift selbst der Dümmste bald einmal, das ist nicht so schwierig zu verstehen. Und wenn man dann noch vermittelt bekommt, dass man jetzt zur überlegenen Gruppe der Reinen, der Besseren gehört, dann ist natürlich alles geliefert, was man so braucht, um sich schlagartig über alle anderen zu positionieren. Und das wirklich Teuflische an dieser Radikalisierung ist ja, dass die Reichweite dieses Versprechens so enorm ist. Das ist ja kein Versprechen, das auf die hiesigen Belange begrenzt ist. Ne? Hier bin ich schon was Besseres, aber im Paradies bin ich dann nur mal für was Besseres. Also das ist ja ein Versprechen, das transzendiert. Das ist ein Versprechen, das in dieser Form von unserer Gesellschaft, unserer säkularisierten Gesellschaft, kaum mehr angeboten wird. Wo kriegen Sie schon so ein Versprechen? 70 Jungfrauen. Ich habe immer gefragt, was die Frauen versprochen bekommen. Die Frauen, ich weiß nicht, ob Sie es ja gefragt haben, die Frauen, kann ich Ihnen sagen, bekommen das beständige Leben als Zweitfrau versprochen. Ja? Das ist offenbar die attraktivste Position, die man in traditionellen islamischen Familien haben kann. Weil die Erstfrau, die nimmt man halt, wenn man sie nehmen muss, mehr oder weniger, mit der hat man halt dann Kinder, aber dann muss man sich nicht mehr wirklich für sie interessieren. Die zweite wählt man dann schon aus Neigung. Und die hat halt dann Vorteile, die braucht sich jetzt dann nicht so wie die Erstfrau um die ganze Haushaltsgebarung kümmern, die hat mehr oder weniger ein schönes Leben. Und ja, ist eine attraktive Position, die eben das Äquivalent dieser ganzen Jungfrauen darstellt. Wobei man sich genau überlegen muss, dass man mit 70 Jungfrauen für die Ewigkeit sich das auch ganz schön einteilen muss. Ne? Also das ist jetzt, wenn man das hochrechnet, auch nicht so einfach. Aber dieses Versprechen, nicht? Die Teilnahme an der Gruppe, das ist ein unmittelbarer Halt, eine unmittelbare Zugehörigkeit, verbunden mit einer moralischen Überwertigkeit. Die wird mittransportiert, du bist rein, verglichen mit all den Unreinen. Und dann hast du noch Benefits, die weit über den Tod hinausreichen. Das ist ein kompaktes Paket, das man fast kaum ablehnen kann. Wenn sich das so überlegt, gigantisch. Da weiß man zuerst nicht, wer man genau ist, was man aus seinem Leben machen soll, wo man hinkehrt, wie man sich orientieren soll, wie man es anstellen soll, überhaupt irgendwas zu werden. Und dann kommt wer daher und sagt, du brauchst nur bei uns mitmachen, dann gehörst du zu den Auserwählten. Du bist dann praktisch der Gruppe der Jünger zuzurechnen, der Gruppe der Auserwählten. Du bist rein, hebst dich ab von allen anderen Unreinen. Brauchst nicht viel tun, außer halt bei uns mitlaufen. Aber selbst wenn du stirbst, was in dem Setting ja nicht ganz unwahrscheinlich ist, geht dieses Auserwähltsein und dieser besondere Status weiter. Das ist ein wirklich unglaublich attraktives Paket. Muss man sich mal für sich selber überlegen. Ne? Wenn jemand kommt und sagt, du brauchst nichts anderes tun, als bei uns zu mitgehen und dich von allen anderen trennen, weil die sind ja nicht erleuchtet, die sind eigentlich, die grapschen ja nur in den Niederungen des Unreinen herum, aber wenn du zu uns kommst, dann. Ne? Und das vierte Motiv, zum dritten komme ich dann noch, das bei diesen Palästinenserkonflikten gefunden wurde, war das Religiöse. Ja, also dass eben diese Religion mit genau diesem Heilsversprechen, die Religion mit der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die Religion, die ja dann auch diese Überwertigkeit transportiert, dass diese Religion interessanterweise außer dieser sehr simplen Trennung in rein und unrein bei diesen ganzen dschihadistischen Rekrutierungsmaßnahmen relativ wenig Rolle spielt. Die meisten, die da beitreten, haben erstaunlich magere oder dürftige Korankenntnisse, kennen diese Suren kaum, ja, haben das auch nicht gelesen. Das ist ein religiöses Wissen oder ein vermeintliches religiöses Wissen, das eigentlich nur über diese Vermittlung der Rekrutierer transportiert wird und das nicht sehr umfassend ist. Wo aber jemand auftritt und sagt, ich weiß, ja, weil ich bin da gerechtfertigt in meiner religiösen Fundiertheit und es gibt ja auch Gutachten von entsprechenden Islamgelehrten, die sagen, dass das alles völlig okay ist und dass man das auch machen darf, was da geschieht. Und das allein verbunden mit der Autorität dieser Rekrutierer, die ja so selbstsicher sind und daher sehr attraktiv. Ne? Die stehen da mit all der Selbstsicherheit dessen, der den Stein des Weisen gefunden hat. Das ist immer attraktiv, wenn so weiter herkommt. Ne? Das haben wir ja vor 70 Jahren einmal erlebt oder vor 80. Ne? Das ist ja was, wo man gar nicht so schnell schauen kann, rennen schon die Leute hinten nach. Das ist autoritäre Gehabe, das natürlich genau diese verunsicherten und orientierungslosen Jugendlichen sehr anspricht. Und das halt mit entsprechenden Versprechungen verbunden ist, das ist ein unheimlicher Point of Interest. Also es gibt weniger die religiöse Motivation im Kenntnis der Religion selbst, als diese Überlegenheit, die über diese Religion praktisch transportiert wird, die diese Selbstwertdefizite der Nicht-Teilhabe am gesellschaftlichen Leben oder der nicht vermeintlich nicht adäquaten Teilhabe, dann nicht nur ausgleicht, sondern nachgerade überhöht. Das wird nicht nur nivelliert, das wird ja nur drüber gestellt. Und das alles zusammen ist offenbar ausreichend, um junge Menschen, die orientierungslos sind, die nicht wissen, wo sie hingehören, die nicht wissen, wie sie das erreichen können, was sie eigentlich möchten, zu rekrutieren und in ja, ziemlicher Unkenntnis der Dinge, die sie erwarten, da in Länder zu treiben, mit denen sie eigentlich nichts verloren haben. Das dritte Motiv, das bei den Palästinenserkonflikten, bei diesen Selbstmordattentätern oder terroristisch Tätigen gefunden wurde, spielt nämlich interessanterweise genauso wenig eine Rolle wie das Finanzielle. Das ist das Motiv der kollektiven Befürwortung. Im Palästinenserkonflikt ist es so, dass die palästinensische Position doch relativ geschlossen, nicht ganz, aber doch relativ geschlossen, der Meinung ist, dass es rechtens ist, diesen Aggressor in Form von Israel zu bekämpfen. Das heißt, die kollektive Befürwortung ist doch relativ groß. Das ist bei diesen dschihadistischen Attentätern nicht ganz so. Wenn man jetzt das engere Kollektiv der Dschihadisten verlässt, ist ja die Gesamtbefürwortung der gesamtmuslimischen Gemeinschaft nicht da. Es sind ja auch Muslime Opfer von Attentaten und Attacken. Es gibt also nicht diese kollektive, geschlossene Befürwortung. Das heißt, das, was man eigentlich normalerweise schon auch braucht, um in den Krieg zu ziehen, nämlich die Legitimation der gesamten Gesellschaft, fehlt hier. Das spricht dafür, dass die anderen Motive, nämlich diese subjektive Kränkung, diese Orientierungslosigkeit, dieses ja, Gefühl des nicht ausreichend teilhaben Könnens, und diese Überhöhung, die halt mit dem Versprechen transportiert wird, so stark sein müssen, dass Jugendliche aus dem Nichts heraus auf diesen Zug aufspringen und dann irgendwo aufwachen und dann zum Teil nicht mehr wissen, wie sie herauskommen. Weil das ist nämlich auch ein großes Problem. Beileibe nicht alle, die dort sitzen, sitzen dann begeistert dort. Und die meisten von ihnen, die eben nicht begeistert dort sitzen und irgendeine Möglichkeit haben, mit den Zurückgebliebenen zu kommunizieren, kommunizieren interessanterweise mit den Müttern. Also die Schlüsselfiguren in diesem ganzen Geschehen, wenn man so will, oder im Prozess der Deradikalisierung oder auch im Prozess der gar nicht erst Radikalisierung scheinen die Mütter zu sein. Das sind offenbar die, zu denen trotz dieses Kontaktverbots zu den bisherigen, die ja unrein sind, weil sie nicht auch teilnehmen an diesem ja, islamischen Heiligen Krieg, Zu denen bleibt der Kontakt am beständigsten. Das sind die, zu denen die engste emotionale Verbundenheit besteht und wo am ehesten dann Ängste artikuliert werden oder wo am ehesten dann artikuliert wird, dass man einen Fehler gemacht hat oder dass man das wieder rückgängig machen möchte. Das sind auch die, die dann am ehesten SMS bekommen, wo dann diese jungen Männer schreiben, wir sind zu fünft und haben nur ein Gewehr und müssen in einer Woche in den Krieg ziehen, ich habe Angst. Das sind die, wo es offenbar am zulässigsten und am möglichsten ist, das Ganze zu schreiben. Und was man in dem, zum Beispiel im britischen Deradikalisierungsprogramm auch recht erfolgreich verwendet, sind eben Mütter von Radikalisierten, die dann mit diesen Rückmeldungen ihrer schon dort tätigen Söhne, Töchter, an Schulen gehen und den dortigen Kindern erzählen, wie es ihren eigenen Kindern da geht. Und da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass das das Effektivste ist, was man tun kann. Also die Mütter hinschicken, die dann rückmelden und sagen, mein Sohn hat Angst, ja, meinem Sohn geht es schlecht. Der ist da mitgegangen, der ist jetzt dort, ja, der schreibt jetzt das und das. Und ich finde das schrecklich, was er tut. Und ich finde es schrecklich, dass er da teilgenommen hat. Aber ich kann euch nur sagen, er findet es mittlerweile auch nicht mehr gut. Und es ist für ihn mittlerweile auch so, dass er es am liebsten rückgängig machen würde, aber halt nicht kann. Ich denke mal, von den vielfältigen Motiven, die junge Menschen dazu treiben, sich dieser Radikalisierung anzuschließen, sind die genannten, also dieses Überhöhung, diese ja, vermeintliche Nicht-Teilhabe, dieses einfache Angebot, da jetzt was Besonderes zu werden, die gängigsten, die häufigsten. Es gibt sicher auch noch andere. Es gibt oder hat in jeder Kultur junge Männer gegeben, die sich in Abenteuer stürzen wollen. Es gibt in unserer Kultur ist schon über viele Jahrzehnte keine legitime Möglichkeit, an einem Krieg teilzunehmen. Es hat in jedem Krieg Freiwillige gegeben, die sich gemeldet haben, weil sie halt auch dorthin ziehen wollten, weil sie da mal was erleben wollten, weil sie da halt einmal mitten im Getümmel und mitten in der Action sein wollten. Das ist sicher nicht das Gros, aber auch diese jungen Männer gibt, die halt meinen, das ist jetzt einmal Action pur und da gehen wir jetzt einmal und machen was ganz Besonderes und das können wir da nicht und dort können wir, also wo auch eine Lust am extremen Ausleben und Austesten der eigenen Grenzen da ist. Und diese Möglichkeit, genau diese Grenzen in Extremis auszutesten, bietet unser Umfeld ja schon über Jahrzehnte nicht. Ich denke mir, dass es solche Menschen gibt, das ist ja nichts wirklich Neues. Das haben schon die Germanen gewusst, die hatten die Berserker. Ne? Das waren so Leute, die waren halt irgendwie ziemlich rabiat. Ne? Die waren im Krieg ganz gut einsetzbar, dafür hat man sich auch gehalten, mehr oder weniger. Das waren Leute, hat man gewusst, die schickt man wohin und die machen dort Kleinholz, das passt, ja, die kann man losschicken, die haben keine Achter für eigenes Heil, die haben keine Achter für eigene körperliche Integrität, die kann man losschicken, die machen da Tabula Rasa. Die waren in Kriegszeiten extrem brauchbar, waren daher auch geschätzt. In Friedenszeiten hat man die irgendwo kasaniert und geschaut, dass man mit ihnen möglichst wenig zu tun hat. Aber die hatten trotzdem eine Position und Funktion in der Gesellschaft. Also die waren integriert. Da haben wir halt dieses Draufgängertum, dieses Extreme, gesellschaftlich genutzt. Und für diese Form von Disposition gibt es ja bei uns eigentlich keine Verwendung mehr. Was soll man machen? Naja, Sport ist jetzt nicht Draufgängertum in dem Sinn, dass man, wenn man hier reinhaut, ne? Da muss man Boxen tun, das hat auch Regeln. Also dieses Unbegrenzte, dieses grenzenlose, ja, alles ausleben, was so in einem drinnen sein kann, dafür gibt es keine Möglichkeit mehr. Und Sport ist halt ein Kompensationsmechanismus, der wahrscheinlich nicht für jeden taugt. Ich denke mal, wir haben ja mittlerweile mit der Tabuisierung der unangenehmen Emotionen auch das Ausleben und Ausloten der eigenen Grenzen tabuisiert. Das ist das, was man früher so als Wirtshausrauferei abgetan hat, nicht? Wo es halt normal war, dass sie die jungen Männer halt beim Jahrmarkt oder im Wirtshaus einmal schlägern Das ist nicht mehr normal. Es gibt Regionen, wo das nur relativ normal ist, aber es wird halt dort auch zunehmend tabuisiert. Es ist eigentlich nur mehr in ganz wenigen Enklaven so, dass man das, Wienviertel ist ein bisschen so, dass man das hinnimmt, ja, und sagt, na ja, okay, das ist halt so. Aber überall sonst ist man ja gleich vorm Kadi. Ja. Wenn da geschlägert wird, das wird dann immer akzeptiert. Ja. Also diese ganze, das ganze Ausloten der körperlichen Grenzen und der körperlichen Leistungsfähigkeit, außerhalb des Sports, im sich körperlich messen mit anderen, dafür gibt es eigentlich keinen Spielraum mehr. Ich denke mal, ein Teil wird wahrscheinlich auch aus solchen Motiven dahin sind. Das sind so, jetzt gehen wir mal an unsere Grenzen, jetzt schauen wir mal, da können wir drauf haben. Und das nur dazu mit dem guten Gewissen einer, ja, vielleicht als Robin Hood-Mentalität zu bezeichnenden Haltung, wo man sagt, naja, und nicht nur, dass wir da jetzt können, wie wir wollen, ja, und einmal schauen können, wie weit geht's. Das Ganze dient ja auch noch einem guten Zweck. Also das ist ja wirklich ein Paket, das man kaum von sich weisen kann. Wenn Sie mal überlegen, Sie kriegen so ein Angebot, unglaublich. Ne? Und was man natürlich auch nicht außer Acht lassen darf, ist, dass eine gehörige Portion Dummheit auch immer wieder mal eine Rolle spielt. Ne? Es ist nicht jeder, der dorthin geht, extrem reflektiert. Es ist ein Unterschied zwischen Unsicherheit und mangelndem Reflexionsvermögen. Aber es gibt da Menschen, die haben halt einfach relativ wenig Reflexionsvermögen, die natürlich immer relativ anfällig sind für Verführungen durch was immer. Und die werden natürlich von diesem sehr einfach gestrickten, sehr kompakten Paket extrem angesprochen. Und denk mal, dass das im Wesentlichen die Motive sind, wie das Fußvolk rekrutiert wird. Das ist natürlich jetzt zu unterscheiden von den Leitungsfiguren. Die Leitungsfiguren sind ja beileibe nicht so drauf und dran, dass sie sich selber opfern. Im Gegenteil ist es ja erstaunlich, wie sehr diese Leithammeln dieser Bewegung dafür Sorge tragen, dass sie ja nicht zu Schaden kommen. Die haben offenbar wenig Lust auf die 70 Jungfrauen, die sind da eher im Hier und Jetzt und sind interessiert daran, dass sie da das kriegen, was sie brauchen. Aber die kriegen sie ja sowieso, weil sie haben ja die anderen angeführt, nicht? Das ist ja dann sowieso. Aber es muss nicht so schnell sein, nicht? Da kann man noch warten. Und bei diesen Leitfiguren ist es natürlich noch viel schwieriger, Untersuchungen zu machen. Man hätte wahrscheinlich den Herrn Osama Bin Laden, bevor man erschossen hat, fragen können, warum er das gemacht hat, aber das hat man halt dann doch nicht gemacht. Aber bei diesen Leitfiguren ist anzunehmen, dass natürlich so wie bei vielen anderen, die sich über eine Idee hochmanövrieren, ein ganz gehöriges Machtbedürfnis eine wesentliche Rolle spielt. Und das ist halt auch ein Vehikel, zu einer ja nicht unbeträchtlichen Machtposition zu kommen, zu Einfluss zu kommen, zu herrschen, zu beherrschen und sich selbst als mächtig zu erleben. Das ist für viele durchaus attraktiv. Und es ist, aber es wäre vermutlich falsch anzunehmen, dass das das Ganze, die ganze Mitte ist. Es ist nämlich durchaus nicht so, und das ist das, was mich eigentlich am meisten verblüfft hat, wie ich mit dem Thema zu befassen begonnen habe, dass die von diesen religiösen Inhalten unberührt sind. Also gerade für diese Führungsgeschichte ist die Religion in durchaus differenzierter Form. Die haben ihre Suren gelesen, die kennen ihre Rechtsgutachten der Korangelehrten. Für diese Führungsschicht spielt die deutlich fundiertere religiöse Motivation durchaus eine Rolle. Also es ist nicht dieses zynische, ich will nur herrschen und wofür oder in welchem Bereich oder unter welchem Titel, ist mir völlig egal. Das ist durchaus wichtig, dass man auch hier diese religiöse, transzendentale Legitimation hineinbringt und sich auf dem gründet. Das da auch für sich selber als Rechtfertigung immer und allseits heranziehen kann. Also zu sagen, das sind jetzt irgendwelche ja sehr weltlichen Zyniker, die sich heute halt über das Vehikel in eine Machtposition hieven, würde zu kurz greifen. Gerade diese Führungsschicht ist durchaus weit mehr genuin religiös motiviert, als die, die dann halt hinrennen und den Befehlen von oben gehorchen. Das Thema ist, wie schon anfangs gesagt, sehr komplex, sicher sehr vielschichtig. Es ist sicher, es wäre sicher noch vieles dazu zu erfragen. Es wird sich auch noch vieles dazu ergeben, nehme ich an. Es wird ja, je länger es dauert, desto mehr Publikationen und wissenschaftliche Untersuchungen zu dem Ganzen geben. Das sind halt jetzt mehr oder weniger die Anfangsstadien der wissenschaftlichen Beforschung dieses Phänomens, wo man halt auf Ergebnisse aus früheren Untersuchungen, aus anderen Kontexten auch zum Teil zurückgreifen kann. Wo man aber sagen muss, dass eben nicht alle diese Faktoren, die man in früheren Kontexten als ausschlaggebend bezeichnet hat, auch hier wirklich eine wesentliche und tragende Rolle spielen. Das Thema, das uns natürlich am allermeisten bewegt, ist, wie kann man dem entgegenwirken? Was kann man tun, um diese Radikalisierung zu verhindern? Und da habe ich eh schon angeführt, eine wesentliche Schlüsselfigur in dem Ganzen sind die Mütter. Das sind diejenigen Personen, die am ersten noch in der Beziehung zu dem in Radikalisierung betroffenen stehen und die halt schon viel früher vermutlich intervenieren müssten. Und die Anfangssignale sind in der Regel ziemlich dieselben bei allen. Das ist dieser beginnende Rückzug, ja, das ist zunehmende sich Abschotten vom Familienleben, das ist Abschotten vom Freundeskreis, diese Veränderung der Freizeitbeschäftigungen, der Gewohnheiten, bei den weiblichen Mitgliedern zum Teil auch eine wahrnehmbare Änderung des Kleidungsstils, ein Rückzug von allen bisherigen Freunden, ein Rückzug aus der Familie, eine Beschäftigung mit den medial Transportierten, Hocken vorm Internet und eine dauernde Beschäftigung mit diesen durchaus auch sehr gekonnt inszenierten Botschaften. Und auch das unterscheidet diese aktuelle Radikalisierungswelle der Dschihadisten wesentlich von früheren Radikalisierungswellen. Diese Gruppe ist keine Anfängertruppe, die da blindwütig, primitiv, wild draufhaut. Das ist eine äußerst geschickt gesteuerte Maschinerie, die wirklich sehr genau weiß, was sie tut und die sehr genau weiß, wie man wen wo anspricht. Und das Ganze hat natürlich diesen unglaublichen Benefit der unmittelbaren Transportierbarkeit von Nachrichten, von Botschaften, von Videos. Insofern ist es natürlich auch hochproblematisch, wenn solche Videos oder solche Botschaften dann in Medien verbreitet werden. Das, was man wirklich tun müsste, wäre diese Verbreitung zu verhindern, ja, oder zu verhindern, dass man sowas in YouTube oder sonst wo runterladen kann. Das wäre sicher sehr hilfreich, wenn man da jetzt gegensteuern möchte. Aber genau dieses Transportieren oder diese Möglichkeit, diese Botschaften so unmittelbar und so schnell zu transportieren, ist ein wesentliches Tool in der Rekrutierung und in der Radikalisierung von anderen. Und wenn jetzt in Familien bemerkt wird, dass sich diese Jugendlichen zurückziehen, dass sich ihr Verhalten ändert, dass sich ihr Freizeitverhalten ändert, dass sie in der Familie nicht mehr kommunizieren, da wäre es ganz dringend nötig, dass vor allem die Mütter hingehen und das ansprechen. Also es ist von den Deradikalisierungsprojekten, die man bisher kennt, wie gesagt, Großbritannien hat eins im Laufen, rückgemeldet die erfolgreichste Strategie. Nämlich das relativ bald sehr klar, sehr deutlich in der Familie anzusprechen, zu sagen, was schaust du dir da immer an? Ja? Was ist das? Was interessiert dich daran so? Was ist da eigentlich so reizvoll oder was ist da so spannend oder wie kommst du auf das oder wie hat man dir das nahegebracht? Wenn dieser Prozess der Abschottung, der von den Rekrutierern sehr gezielt betrieben wird und der genau über denselben Mechanismus, dass es rein und unrein läuft, weil wenn man rein ist, dann schließt man sich an, wenn man sich nicht anschließt, ist man unrein, mit Unreinen darf man nicht verkehren. Damit ist die Abschottung eigentlich perfekt, ne? Damit ist aber auch jede Möglichkeit der Relativierung vorbei. Wenn ich mich nur mehr im Kreis der Gleichgesinnten bewege, dann fällt die Möglichkeit, die eigene Position zu relativieren oder vielleicht auch eine andere Position wahrzunehmen und zu reflektieren, völlig flach. Und man müsste also sehr frühzeitig und die am ehesten in der Lage sind, diese Radikalisierung frühzeitig zu erkennen, sind einfach die Familie. Ne? Das wären eben die Eltern, die Mütter vielleicht am ehesten. Und die müssten halt schon sehr frühzeitig intervenieren und schon sehr frühzeitig da das konkret ansprechen und versuchen, in den Dialog zu kommen und im Dialog zu bleiben und dieses Entfremden von allen bisherigen zu verhindern. Was man natürlich in dem Kontext auch nicht ganz unter den Tisch kehren kann, ist das Verhalten der größeren islamischen Community, wo es sehr hilfreich wäre, wenn du eine ganz klare, eindeutige und auch von überall her transportierte Abgrenzung gegen diese Form der Islamisierung stattfände. Sich nur hinzusetzen und sagen, das hat mit unserem Glauben nichts zu tun, ist da greift zu kurz, das stimmt in der Form auch nicht. Es gibt durchaus, wie gesagt, auch für diese Enthauptungen, Hinrichtungen, Gräueltaten, Rechtsgutachten islamischer Rechtsgelehrter, die das befürworten, also sagen, mit unserer Religion hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist wahrscheinlich ein zu einfacher Weg. Da müsste man wahrscheinlich wesentlich massiver sich davon abgrenzen und auch einmal anerkennen, dass das durchaus auch Teil einer, wenn gleich fehlinterpretierten, aber doch religiösen Überzeugung ist. Das könnte man auf jeden Fall einfordern und sollte man auch einfordern. Die Radikalisierungsprogramme sollten also schon auch an den Schulen gestartet werden. Sie sollten aber ganz unbedingt auch die Familien der potenziell Betroffenen einbinden. Sie sollten die Mütter einbinden. Sie sollten durchaus weiterreichen als nur in die Schulklassen. Und es muss uns klar sein, dass wir trotzdem hier gegen ein Versprechen ankämpfen, das mit all dem, was wir hier versprechen können, im Kern nur sehr bedingt konkurrieren kann. Nichts, was so weitreichend ist wie dieses Heilsversprechen, kann von dieser Gesellschaft angeboten werden. Das Einzige, was wir machen können, ist halt diese Abschottung zu Beginn versuchen zu verhindern, mit Eltern, mit Schule, mit Aufklärung, mit Einbindung der islamischen Community. Aber wenn es uns nicht gelingt, für diese zum Teil auch wirklich desorientierten Jugendlichen hier bessere Positionen zu finden und hier was Attraktives zu gestalten, dann wird dieses Angebot ein derart verführerisches sein, dass immer wieder junge Menschen dem erliegen. Es ist leider sehr leicht nachvollziehbar. Und damit möchte ich eigentlich in die Diskussion gehen.
Danke. Ja, ich möchte ganz kurz bei diesem Heilsversprechen auch bleiben, das Sie am Ende noch einmal betont haben, das ja noch einmal quasi die Terrorgruppen, wie wir sie ja kennen oder gekannt haben in Europa, offensichtlich noch einmal auch in der Struktur komplett unterscheidet. Ja. Weil Gruppen wie die RAF oder ETA haben ganz einfach konkrete politische Forderungen gehabt, mit denen hat man quasi auch verhandelt, oder es ist eben um Geld gegangen. Ja. Und in dem Fall stehen wir, ich sage jetzt bewusst wir, als Europäerinnen und Europäer für was, was wir so in der Form gar nicht zu fordern wagten oder nicht wollen. Ja, wer von uns möchte denn oder wer von uns glaubt denn noch wirklich an diese Dichotomie von Jenseits und Diesseits und wenn es uns da schlecht geht, geht es uns im Diesseits, im Jenseits besser. Das ist etwas, was wir ja als eigentlich gestrig, behaupte ich jetzt einmal, empfinden, beziehungsweise nicht als eine reale Forderung jetzt im realen Leben anerkennen würden. Und das ist ja offensichtlich was, was uns ein bisschen baff macht. Ich drücke es jetzt bewusst banal aus, angesichts dieser Entwicklung. Ganz kurz auch zu den Müttern, weil ich das Gefühl gehabt habe, da schließt sich schon dann auch ein bisschen der Kreis, wenn Sie sagen, es geht um eine massive Kränkung, die immer wieder mit spielt, ein Gefühl nicht dazu zu gehören, dieser Vergleich auch mit der Mehrheitsgesellschaft, die einen nicht will oder die einem nicht das zugesteht, was da ist. Kümmern wir uns oder kümmern sich die politisch Verantwortlichen denn dann wenigstens genug um die Mütter? Also lernt man auch aus den Fehlern, lernt eine Mehrheitsgesellschaft auch an den Fehlern, die sie ganz offensichtlich gemacht hat, wenn sie eine bestimmte Gruppe von Jugendlichen in der dritten Generation offensichtlich ja doch auch ausgeschlossen hat. In London funktioniert es, in Großbritannien funktioniert es, gibt es das auch in Österreich in ausreichendem Ausmaß?
Ich möchte zum Ersten nochmal zurückkommen. Ich meine, Sie sagen, wir Europäer haben dem ja eigentlich nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen. Mhm. Nicht? Weil wir ja an dieses, was du im Diesseits nicht hast, wirst du im Jenseits in doppelter Form erlangen, nicht mehr so glauben. Nicht? Aber es ist ja uns ja da nicht ganz so fremd, wie wir da jetzt tun. Nicht? Man braucht ja nur an diese Zeit der Kreuzzüge denken, wo eigentlich genau derselbe Mechanismus funktioniert hat. Ja, das war auch verbunden mit einem Heilsversprechen, die Überwertigkeit der eigenen Idee, die Überwertigkeit der eigenen Position, die einem legitimiert hat, in ein Land zu ziehen, wo man überhaupt nichts verloren gehabt hat, und dort anderen den Kopf abzuschlagen. Also es ist eigentlich nicht so fremd.
Aber wir haben es nur, es ist in einer Zeitmaschine.
Es ist nur Teil der Vergangenheit. Ja, ja, ja. Es ist nur Teil unserer kulturellen Vergangenheit, und wir treffen da halt etwas, was Teil einer anderen kulturellen Gegenwart ist. Und das macht uns ziemlich ratlos.
Ja. Gut, es gibt ganz viele Wortmeldungen natürlich. Elfi, du hast, wer war der Erste?
Pardon. Genau. Ich bin leider ein bisschen unsichtbar für Sie, aber danke trotzdem. Ich habe eigentlich zwei Sachen. Das eine ist die Begründung des Terrorismus auf, sage ich mal, etwas höherer Ebene. Ich glaube, dort ist es ein ganz normaler Kriegszweck. Es hat immer Guerillakämpfer gegeben. Es ist so, dass der Terrorismus für einen stark unterlegenen, militärisch unterlegenen Gegner selbstverständlich die wirksame Waffe ist. Und daher ist es, finde ich, ganz naheliegend, dass diese Gruppen, die keine militärische Chance sehen, aber grundsätzlich Terrorismus betreiben, was ja sehr wirksam ist. Das Zweite sind, das ist ja das Interessantere für uns, sind also die Jugendlichen, die zum Kampf in IS zum Beispiel Gebiete gehen. Da bin ich sicher auch Ihrer Meinung, dass das wahrscheinlich überwiegend Menschen sind, die sich hier irgendwie nicht wohlfühlen. Aber trotzdem muss man bedenken, sie kämpfen alle nicht gegen diese Gesellschaft, wo sie sich nicht wohlfühlen, sondern sie kämpfen im Normalfall gegen, also in dem Fall sind schon Sunniten gegen Schiiten. Das heißt, es ist ein Kampf, von dem wir jetzt immer sprechen, der überwiegend ein islamischer Kampf ist. Insofern ist es komisch, dass sie sich hier nicht wohlfühlen, aber sie kämpfen nicht gegen uns primär, sondern sie kämpfen primär gegen andere. Und ja, für mich wäre noch interessant, weil Sie gesagt haben, es wäre wichtig, dass die Mütter mitspielen, so wie bei uns heute kaum jemand dabei ist, der da mitspielen könnte, ist, wie erreicht man diese Mütter? Und weil wir sagen, also das ist eine Methode, dieses Abschotten von der Familie, die uns nicht bekannt ist. Die Methode ist sehr wohl bekannt bei uns. Ich glaube, dass eine ganze Reihe von Sekten genau nach dieser Methode vorgeht. Das ist also das nach und nach Einbinden in eine Gemeinschaft, loslösen von der Familie und dann schauen, dass sie dieser Sekte zugehören. Auch hier sind die Heilversprechungen, da ist Belohnung. Es ist nur Gott sei Dank, dass diese Sekten eben keine Gewalt betreiben. Der Unterschied liegt in meinen Augen in dem, dass Jugendliche zu Gewalt motiviert werden. Wobei, glaube ich, wichtig ist zu sagen, zu Gewalt gegen Mohammedaner.
Danke. Naja, das ist jetzt mit dieser, also was das Thema Terrorismus betrifft, dass das ein immer wieder historisch immer wieder praktiziertes Mittel von militärisch unterlegenen Gesellschaften ist, das stimmt natürlich, aber das stimmt in diesem Fall nur sehr bedingt. Weil der IS ist nicht militärisch schwach. Das ist keine militärisch prinzipiell unterlegene Organisation, die sich heute jetzt terroristischer Methoden bedienen muss, um ihre Interessen zu vertreten. Es ist eine hoch aufgerüstete, finanziell sehr starke Organisation, die sich selbst als Staat versteht, die sich selbst durchaus als existierenden Staat sieht, die jetzt über beträchtliche finanzielle und militärische Mittel verfügt und die durchaus massive militärische Erfolge einfährt. Das ist jetzt nicht so dieses, mein Gott, na, die armen Basken, ja, müssen Terroristen werden, weil sie militärisch nichts zusammenbringen. Das ist eine ganz andere Form von Position, die die haben. Und der Terrorismus in diesem Fall, nämlich der Terrorismus, der dann über diese Ursprungsländer hinausgeht, hat sehr wohl das Ziel, diesen verhassten Westen, der die Ideale nicht teilt, beziehungsweise als unrein gesehen wird oder als schlecht gesehen wird, nachhaltig zu schädigen und zu erschüttern. Und es ist nicht nur ein Krieg, der heute in islamischen Ländern, Islam gegen Islam stattfindet, sondern es ist ein Krieg, der zuerst einmal dort stattfindet, um first we take Manhattan, then we take Berlin. Das ist ein Krieg, der findet dort statt, jetzt. Aber das Ziel ist ganz eindeutig, den Islam als einzige Lebensform überhaupt zu etablieren. Das ist ein Krieg, der schon das Ziel hat, dass man das aus diesen Ländern hinausträgt dann und alle anderen unterwirft. Das ist der Starting Point. Aber das ist nicht das Ziel, dann halt nur dort zu sein und sich dort dann mit der Scharia und all diesen Regeln zu etablieren, sondern das Ziel ist schon, die anderen zu unterwerfen. Also das ist nicht nur beschränkt auf diese Gegenden. Und was die Frage der Mütter betrifft, die Mütter müsste man vermutlich aktiv ansprechen. Das ist zumindest das, was man in Großbritannien getan hat. Das heißt, man hat diese Mütter aktiv kontaktiert, man hat sie aktiv hineingeholt in diese Deradikalisierungsprogramme. Man hat nicht darauf gewartet, dass die vielleicht kommen und sagen, könnt ihr wo mitmachen, sondern man hat wirklich Mütter von jungen Männern und jungen Frauen, die dort hingegangen sind, und die halt dann Rückmeldungen oder traurige Mitteilungen und Rückmeldungen ihrer Kinder erhalten haben, aktiv angesprochen, ob sie nicht da mitarbeiten möchten. Und dieses aktive Zugehen auf hinterbliebene Mütter, das sehe ich bei uns jetzt nicht als Strategie. Ich glaube, diese Erfahrungen, die man in Großbritannien gerade mit dieser Form der Deradikalisierung gemacht hat, die nutzt man hier nicht. Und das ist eigentlich nicht ganz verständlich, weil man weiß, das funktioniert am besten. Niemandem glauben diese jungen Menschen so sehr wie diesen Müttern, die da herkommen und von ihren eigenen Kindern erzählen. Dieses Potenzial nicht zu nützen und das nicht aktiv aufzusuchen, das ist, glaube ich, nicht gescheit.
Ausgescheit. Okay. Ja, Anfang der 80er Jahre war ja Bachmann und das funktionierte ähnlich. Also ich denke oftmals wirklich, also ich komme aus Berlin, ja, und bei uns war dann diese Mauerstadt und in dem Moment wurden wirklich sehr viele hineingezogen und ich habe damals eine religionspädagogische Ausbildung gemacht und habe meine ersten Praktika in den Schulen gemacht. Und da war wirklich Thema auch bei uns Pädagogen sozusagen, ja, wie gehen wir da vor? Und da fing es dann auch an, das, was Sie gesagt haben, mit den Eltern. Mhm. Also wirklich zu gucken, ja, können wir die Eltern mit reinziehen, mit ins Boot nehmen, um da zu sagen, die Leute, die schon weg waren, also gerade Kinder, die haben ja Jugendliche gesucht, ja, die sind ja wirklich auf der Straße gewesen und überall mit ihren orangen Kutten und, ja. Es war so massiv, dass wirklich das beängstigend war. Mhm. Und das war ja damals, ich weiß nicht, ob hier der Begriff Bhagwan, sag ich mal, noch im Kopf ist. Es war so, dass sie wirklich ihr ganzes Vermögen sich von den Eltern trennen mussten, das Vermögen mit in den, wie hieß das, rasch ist ja wo, jedenfalls mitnehmen mussten, sich lösen, Kinder gekriegt haben und wirklich nur für ihn da sein, ja, und für ihn arbeiten gratis und kam nicht mehr raus. Die waren sozusagen absolut abgeschirmt. Und das ist oft, wenn ich Dinge höre oder wenn ich diese Sachen lese, dann, dass Kinder plötzlich dort waren oder wieder der eine Junge, der zurückgekommen ist, erinnert es mich wirklich an diese Zeit. Ja.
Das stimmt ganz sicher. Dieser Rekrutierungsmechanismus der Sekten war sehr ähnlich dem jetzigen, nur halt ohne der Möglichkeit, dann dort auch alle Gewalt und alle Wut und alle Aggression auszuleben.
Wir dürfen gleich den nächsten Herrn dazu nehmen.
Und zwar, mir fällt eigentlich zu dem Kürzel IS ein anderes Kürzel ein, das bei uns gang und gäbe war vor Jahrzehnten, SS. Beide Organisationen durchorganisiert, beide Organisationen brutal bis zum Gehtnichtmehr, Massenmorde, wahrscheinlich die IS erreicht nicht die Zahl, die die SS erreicht hat, weil es nicht so perfekt organisiert ist, aber vom Geiste nach sind sie völlig gleich, ident. Ob sie die von selbst auflösen, wage ich zu bezweifeln, wird wahrscheinlich nur die militärische Lösung sein, genauso wenig wie sich das Hitler-Regime automatisch von selbst aufgelöst hätte, sondern nur durch militärische totale Niederlage. Anders wird es nicht gehen. Die Rekrutierung erfolgte auch ähnlich. Es sind perspektivlose Leute gewesen, die haben dann ihre quasi Chance gesehen, dort in diese Organisation dann beizutreten. Und dann hat das auch funktioniert. Die haben sich als Besonderes gefühlt und sie waren in einer Organisation. Eigenes Denken war verbönt oder überhaupt verboten. Okay. Man hat klare Feindbilder gehabt.
Es ist klar geworden, dass Bhagwan, SS etc., also dass diese Struktur quasi oder diese Sehnsucht danach, sich einer Gruppe anzuschließen, die was Höheres bedeutet, dass das nichts Neues ist.
Meine Frage ginge dahin. Okay. Zum Beispiel die Hierarchie der IS, weiß man eigentlich gar nichts. Man kennt da keinen Himmler, man kennt keinen Kaltenbrunner von der IS, man kennt keinen Eichmann der IS. Also man kennt nur die IS, irgendwie ein Konglomerat von irgendwas funktionierendes Terrorismus, liebendes Grüppchen oder große Gruppen, aber man weiß nicht, wie ist die Organisation aufgebaut.
Ich glaube, dass das wir vielleicht nicht wissen, aber ich glaube, dass das andere sehr gut wissen. Und ich glaube, man soll jetzt nicht in diesen Irrglauben verfallen, dass man es da mit einem bunt zusammengewürfelten, relativ planlosen Rudel zu tun hat. Genau das ist nämlich diese Gruppierung nicht. Das ist keine primitive, wild herum agierende, strukturlose Gruppe. Das ist eine extrem strukturierte Truppe, die über unheimliche finanzielle Mittel verfügt, die das über Ölkäufe, Ölverkäufe einfährt, die da eine ganz, ganz etablierte und gut funktionierende Logistik hat. Das ist eben nicht, und das ist, glaube ich, dann auch so eine Art von Hybris des Westens, dass man sagt, na, die Bloßfüßigen werden das ja nicht zusammenbringen, dass sie sich gescheit strukturieren. Ja, da war die SS ja viel strukturierter. Das stimmt eben nicht. Ja, das ist ein extrem strukturierter Trupp, der sehr hierarchisch gegliedert ist, wo jeder seine Position hat und wo auch diese Finanzbeschaffung extrem gut funktioniert.
Es gibt einen Herrn noch
einmal. Pinter, ich habe folgende Frage. Erstens, ich glaube nicht, dass es nur die IS ist, sondern Sie müssen eigentlich sehen, ich glaube, aus meinem Blickwinkel ist es der Islam per se, der hier von Boko Haram, den Schwarzen, über den ganzen arabischen Bereich, über Tschetschenen bis Indien, Malaysia und wirkt. Also das heißt, also dass er nur auf IS beschränkt ist, aus meinem Blickwinkel kurz gegriffen. Zweitens, ich glaube, dass vor allem diese 70 Jungfrauen so unheimlich attraktiv sein müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, es hat zum Beispiel vor einem halben Jahr hat es haben Islamisten 150 Kinder niedergeschossen in Pakistan. Ich meine, der muss ja Hemmungen haben und so weiter. Wieso kann der 150, das ist ja Arbeit, das geht nicht so schnell. Also das heißt, also hier müssen an und für sich alle Tabus fallen. Und diese Tabus, ob die einfach nur so fallen, weil er sich ausgegrenzt fühlt, das glaube ich nicht. Also ich glaube, da steckt mehr dahinter. Und die dritte Sache ist, dass das Mittel mit den Frauen, ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Weil ab 14 Jahre zählt eigentlich eine Frau und eine Mutter im arabischen Bereich wesentlich weniger wie bei uns. Dass die Mütter sehr clever sind und dann trotzdem versuchen, auf ihre Söhne einen gewissen Einfluss zu haben, stimmt, ja. Aber dass der Sohn braucht nur sagen, meine Mutter hat gesagt, er soll zurückkommen und er ist absolut lächerlich und weg vom Fenster. Als ob das wirklich das große Heilmittel ist, stelle ich in Frage. Danke.
Danke. Also zum vielleicht sollte ich mal was drauf sagen.
Ja, bitte.
Ja, also zum Ersten. Natürlich kann man das jetzt nicht nur auf IS beschränken. Ja, das ist eine Radikalisierung, die im gesamten islamischen Gebiet stattfindet. Das ist völlig richtig. Aber es ist schon so, dass sich diese radikalisierten Gruppen vernetzen. Ja, also dass das schon auch ineinander greift. Ja, und die beststrukturierte Gruppe ist aktuell die IS-Gruppe. Ja, das Zweite, dass es nur diese 70 Jungfrauen oder das ein bisschen Kränkung ist, das dann dazu führt, dass alle Hemmungen fallen und man schießt 150 Kinder über den Haufen, das ist natürlich richtig. Ja. Da findet davor schon etwas statt in den Betroffenen und das ist etwas, was man mit dem Wort Dehumanisierung wahrscheinlich am besten bezeichnen könnte. Es findet etwas statt, was mich, der ich im Besitz einer Idee bin, die mehr wert ist als alle anderen Ideen, ermächtigt die anderen, die ja unrein, aber jedenfalls weit unter mir sind, nicht mehr als Menschen wahrzunehmen, sondern als etwas, was man legitimerweise vernichten darf. Das ist ein Mechanismus, der in all diesen Räuschen stattgefunden hat. Das ist ein Mechanismus, den man in der NS-Zeit genauso praktiziert hat. Das waren keine Menschen. man hat dieses Gegenüber, bevor man es vernichtet hat, dehumanisiert. Das waren Volksschädlinge. Ja, so wie man heute über Küchenschaben redet. Schädlinge. Volksschädlinge. Und wenn man jetzt da diesen Genozid in Ruanda sich anschaut, der noch nicht so lang her ist, und das waren nicht zwei Gruppen von bloßfüßigen mit Bastrockerl, die aufeinander losgegangen sind, das waren extrem konzertierte Hinrichtungsaktionen, die dazu geführt haben, dass die Hutu, die Tutsi in Massen abgeschlachtet haben mit einer Effizienz, die nicht einmal, nämlich wenn man jetzt die Abschlachtquote pro Zeiteinheit hernimmt, vom NS-Regime überboten wurde. Und die Methodik, wie man Menschen, die bis dahin überhaupt nicht daran gedacht haben, irgendwelche Nachbarn abzuschlachten, dahin gebracht hat, war unter Einsatz der Medien, das war damals Radio Milcolin, das begonnen hat, sehr, sehr subtil und dann immer heftiger und immer deutlicher und immer kräftiger, die Tutsi als Injenzi, das heißt übersetzt Küchenschaben, zu bezeichnen. Das ist genau derselbe Mechanismus der Dehumanisierung. Ihr tötet nicht Menschen, ihr tötet Ungeziefer. Volksschädlinge, Ungeziefer, Unreine, solche, die es gar nicht verdienen zu leben. Weil sie das Weiterkommen der einzig wahren, überwertigen Idee behindern. Und es ist ganz wichtig, dass man zuvor diesen Prozess der Dehumanisierung einleitet, damit man Menschen ermächtigt, andere zu töten, Kinder zu töten. Und was die Mütter betrifft, ich komme jetzt nicht aus einem islamischen Kontext, ich kann jetzt nicht sagen, wie weit eine islamische Mutter von 14-jährigen islamischen Sohn Einfluss hat. Das ist aber nichts, was jetzt irgendwer so stehend freihändig behauptet hat. Das ist das Ergebnis der Effizienzuntersuchung der Deradikalisierungskampagnen in Großbritannien. Wo draufgekommen ist, dass erstens diese Jugendlichen, die dann irgendwie da unglücklich sind, dort wo sie sind, praktisch ausschließlich mit den Müttern Kontakt aufnehmen. Das sind die einzigen, von denen sie es schaffen, sich noch irgendwie schwach und ängstlich zu zeigen. Und das sind auch die, die am glaubwürdigsten sind für andere Jugendliche, wenn sie über ihre eigenen Kinder berichten. Also das sind Testimonials sozusagen, die am meisten und am leichtesten angenommen werden. Und jetzt, nachdem wir ja sonst relativ wenig Mittel haben, dem gegenzusteuern, denke ich mir, wäre es durchaus legitim, dieses Mittel zu nutzen.
Und ich muss schon auch noch anfügen, der Abend heißt ja, wie funktionieren Terroristen und nicht, oder wie funktioniert Terrorismus und nicht, wie funktioniert islamischer Terrorismus. Und wir kennen ja auch den christlichen Fundamentalismus, der zum Beispiel Anders Breivik dazu gebracht hat, ich glaube 88 Jugendliche zu ermorden. Das war ein einziger, das war kein Muslim. Ne? Der sich winkt mit dem Kopf. Bitte? Naja, aber wenn Sie sich sehen, welche Symbolik er verwendet hat, dann ist das natürlich ganz weit weg vom Islamismus. Also so zu tun, als wäre das nur ein Problem des Islam. Ich glaube, es geht eher um einen Fundamentalismus, um eine Radikalisierung aufgrund einer Religion. Ne? Bitte.
Ja, Sie haben es angesprochen am Anfang. Warum kommen aber die Kinder so weit? Zur Vereinsamung, zur Abschottung, zur Suche nach irgendetwas, was sie nicht momentan zur Verfügung haben. Meiner Ansicht nach ist es grundsätzlich eine Frage der Bildung von unseren Kindern, die sehr bald anfangen muss und die, wenn man Bücher liest darüber, die Stunden in der Woche am Computer verbringen mit Spielen, die sie dazu verführen, andere zu besiegen, sage ich mal vornehm, und ein bisschen landläufig abzuschlachten. Das ist im Spiel. Und ich habe gewonnen, wenn ich so viele getötet habe. Das ist einmal ein Reiz der Befriedigung im Gehirn. Ich bin besser. Und dann vereinsamen sie, sie sind für die Familie nicht mehr so erreichbar. Man sieht es dann, das ist eine Sucht, das Computerspielen. Gibt es ein Buch über geistige Demenz, das wir in Zukunft ja haben werden über den Computer, vieler Zahl. So fängt es an. Und ich glaube, dort müssen wir die Wurzeln suchen unserer Kinder. Ich rede nicht von der weltweiten Sache. Warum gehen sie in diese Situation hinaus? Ich glaube, grundsätzlich Bildung. Bildung in der Familie, Bildung und Herausnahme aus dieser verdammten Abhängigkeit von diesen Spielen und Illusionen.
Die Ego-Shooter-Frage hat Ihnen Sibylle Hamann im Jänner, glaube ich, fürs Datum schon gestellt.
Ja. Also In der Regel können Menschen in dem Alter, in dem sie sich dann irgendwelchen terroristischen Gruppierungen anschließen, zwischen Realität und Fiktion unterscheiden. Das ist eine Fähigkeit, die mit 14, 15 ausgeprägt ist und die man denen schon zuschreiben muss. Und die Isolierung ist nicht die Voraussetzung, sondern die Isolierung ist Folge. Das sind nicht Kinder, die zuvor isoliert sind. Folge, das kommt um. Nein, die Isolierung ist Folge der Radikalisierung. Die Isolierung ist eine psychologisch sehr geschickt gewählte Strategie, eben jede Relativierung dieser implantierten Idee zu verhindern, indem man sie von allen nicht Gleichgläubigen abschottet. Die Isolierung kommt im Gefolge der Radikalisierung, wird relativ rasch eingeführt, so wie in den Sekten. Das ist eine Sache, die von den Rattenfängern betrieben wird. Das ist eine ganz gezielte Strategie, eben jede Möglichkeit, das dann im Austausch mit anderen vielleicht von einer anderen Warte aus zu beleuchten, zu verhindern. Das ist nicht primär. Primär sind das Jugendliche, die halt Umgang haben mit anderen, die vielleicht auch Freundinnen haben, die irgendwelche Gruppen haben, wo sie Fußball spielen oder sonst was tun. Und dann kommt die Isolierung. Dann wird dort nicht mehr teilgenommen. Das Thema der bildungsfernen Schichten ist eine Frage, die durchaus im Raum steht. Wie gesagt, es ist bekanntermaßen so, dass die Dropout-Quote, also die, die keinen sekundären Schulabschluss haben, bei Kindern aus Migrantenfamilien deutlich höher ist. Aber es wird allein nicht ausreichen, um das Phänomen zu erklären.
Es gibt hier eine Frage. Ich habe von Ihnen in Ihren Ausführungen sehr oft das Wort Selbstwert und Selbstsicherheit eines Menschen gehört. Können Sie über die Faktoren oder die Einflussfaktoren oder die Ursachen eines selbstbestimmten Menschen, eines Menschen mit Selbstwertgefühl oder mangelndem Selbstwertgefühl etwas sagen, bitte? Was bestimmt unser Selbstwertgefühl?
Das ist jetzt fast schon eine philosophische Frage, die den Rahmen wahrscheinlich sprengt.
Ich hatte den Eindruck, dass das das zentrale Problem ist.
Es ist ganz sicher ein zentrales Problem und der Befund, den man aus diesen Familien kennt, wo dann Kinder radikalisiert werden.
Ganz allgemein meine
ich. Ja, ja. Nein, aber das führt ja dorthin. Ein Befund ist, dass das Familiensysteme sind mit massiven Bindungsdefiziten. Bildungsdefizite mögen was anderes sein, aber Bindungsdefizite sind auf jeden Fall da. Mit fehlender Autorität oder zu starker Autorität, jedenfalls nicht identifizierbarer Position in Autorität. Also wo die Bindungsproblematik eine ganz zentrale ist. Wo Bindung nicht gelebt und nicht empfunden wird. Ich denke mal, Selbstwert, der Mensch ist ein soziales Wesen und weil er es ist, ist er gefährlich. Bindung ist wichtig für unseren Selbstwert, weil wir eben auf Kommunikation bei allem Individualismus, wir brauchen immer die bestätigende Rückmeldung anderer. Der Mensch ist halt leider kein Telegrafenmasten, der für sich allein zufrieden in der Landschaft steht und damit hat es. Wir brauchen, auch wenn wir noch so selbstbestimmt individuell durch die Welt wandern, brauchen wir die anderen, um uns rückzumelden, dass wir gut sind. Und wenn die das nicht tun, dann fehlt uns was.
Gibt es da nicht auch genetische Faktoren? Ich denke mir, bei manchen Menschen oder in einer Geschwisterreihe ist es erstaunlich, dass manche Selbstwertgefühl haben und manche nicht. Es sind dieselben Eltern.
Es gibt natürlich immer auch genetische Faktoren, die die Persönlichkeitsentwicklung prägen. Aber in der Geschwisterreihe, das ist jetzt ein schwieriges Beispiel, weil es ist die Position in der Geschwisterreihe auch ausschlaggebend dafür, wie man sich, wie selbstwirksam man sich erlebt. Selbstwert wird ausgebildet, sicher auch in den prägenden ersten Jahren, wo das Erleben von Akzeptanz, nur weil man ist, ganz wesentlich ist. Die Akzeptanz für Leistung ist schon die zweite Stufe, aber akzeptiert zu werden, und zwar sehr positiv konnotiert akzeptiert zu werden, nur für das Faktum, dass man da ist, ist schon eine ganz wesentliche Grundlage von Selbstwert. Das fehlt einigen offenbar. Und erst der zweite Schritt ist dann der, akzeptiert zu werden dafür, dass man halt sich selbst in der Interaktion mit anderen Sinn geben kann.
Es gibt da dann. Ich glaube, Sie sind der Nächste, oder? Geht es jetzt der Reihe? Okay, oder ist die Dame die Nächste? Entschuldigung. Der Herr.
Grüß Gott, Frau Dr. Kastner. Ich habe mir einmal über den Islamischen Staat in Wikipedia ein bisschen schlau gemacht und habe da einen Aspekt gelesen, der mir in Ihrem Referat ein bisschen abgegangen ist. Und ich weiß auch, dass man Wikipedia auch mitunter mit Vorsicht genießen muss. Jetzt würde ich gerne wissen, was das tatsächlich für eine Rolle spielt. Und zwar habe ich gelesen, dass sehr viele IS-Protagonisten ehemalige Militaristen aus dem Irak oder aus Syrien sind. Und ich weiß nicht, ob das gelesen habe, und man denkt, naja, entschuldigen, ich meine, ich will jetzt das nicht gut gutieren oder was, oder rechtfertigen, aber man dann denkt, naja, Mr. Obama, Mr. Bush, das sind Soldaten, was habt ihr denn geglaubt, was die tun? Die haben in einem Lebtag nie was anderes da als wie kämpfen. Die haben nichts anderes gelernt, was sollen sie denn anders machen? Entschuldigung, das wäre die erste Frage, inwieweit das eine Rolle spielt. Und dann, wenn man aber sagt, von wegen unreflektiert etc. Jetzt bin ich Onkel eines neunjährigen Neffen und selbst der weiß, dass im Krieg Menschen sterben. Und ich verstehe nicht, wie dann ein 16-Jähriger da noch nach Syrien abziehen kann und nach 14 Tagen, nach einem Monat, wenn er Glück hat, wenn er auskommt, steht er wieder bei den Eltern vor der Tür, rät Rot und Wasser, das ist so schlimm, das ist so grässlich. Ja, im Krieg sterben Menschen, was hast du denn geglaubt, Bub? Also,
ja, was glaubt haben, dass sie heute halt was ganz besonders Tolles machen und dass sie jetzt in einer ganz herausragenden Position sind. Sie haben sich damit selbst einen Sinn, einen Zweck und ein Ziel gegeben. Oder geben lassen. Und was diese Militaristen betrifft, haben sie sich recht. Ich bin jetzt kein Experte für den Islamischen Staat, aber natürlich haben diese militärischen Auseinandersetzungen, auch diese Interventionen der westlichen Welt in diesen Ländern eine beschäftigungslose Gruppe von ausgebildeten Kämpfern zurückgelassen. Und man darf ja nicht ganz außer Acht lassen, dass diese Radikalisierung durchaus auch auf der anderen Seite stattgefunden hat. Da gab es ja auch so Mottos wie "We have to do some work on the dark side", ja, "We have to spend some time in the shadow", ja? Wo man gesagt hat, naja, jetzt müssen wir uns halt da aller möglichen Mittel bedienen, um das Böse zu bekämpfen. Ja? Das war ja der Krieg gegen das Böse, der von Amerika ausgerufen wurde. Das ist ja eine Form von Radikalisierung. Ja? Da nimmt man ja dann auch ein paar transzendentale Begriffe mit hinein. Und sagt nicht, na, wir haben eine militärische Auseinandersetzung mit einem Land, das halt schädlich ist. Ja? Sondern man erhöht das ja auch auf der anderen Seite und sagt, wir bekämpfen jetzt das Böse. Ja? Und wir müssen da jetzt im höheren Auftrag irgendwie agieren.
Bitte schön, der Herr jetzt.
Ja. Ich bin sehr froh, dass Sie Frau Breivik ernannt haben, weil es ist ein... Das ist auch ein Thema, Person, der mir mehr oder weniger sehr persönlich betrifft. Und was Bildung ausgeht, er war übrigens 77 Leuten plus die in Oslo starben. Und Bildung ausgeht, er war auch eigentlich sehr hoch gebildet. So, das nutzt nicht immer. Dann denke ich eher Quellenkritik ist auch sehr wichtig. Nicht nur Bildung, sondern auch Kritikfähigkeit. Und dazu, also meine Fragen läuten eigentlich, wie würden Sie, Frau Kastner, Breivik oder Leute wie Breivik charakterisieren? Also ja, und was ist die Gefahr, also wie groß ist die Gefahr, dass solche Leute wieder auftauchen? Also
das war ja auch eine Zäsur, glaube ich.
Von rechts, also rechts.
Ja, dass er nicht als geistig krank dann letztendlich von einem Bezirksgericht noch dazu verurteilt, sondern durchaus auch als zurechnungsfähig. Und ich kann mich erinnern, das war dann auch so lange Zeit eine Diskussion auch in der Presse, wäre es besser, wenn er jetzt als geisteskrank gelte, oder wäre es besser, wenn er zurechnungsfähig wäre. Was wäre für uns auch, weil wir uns das ja alle nicht so recht vorstellen konnten. Ne? Da fährt jemand auf eine Insel und erschießt 77 Jugendliche.
Das ist aber das falsche Ende, um solche Fragen aufzuholen. Mhm. Was ist besser für uns? Ne? Mhm. Der Ausgangspunkt ist immer, was ist und nicht, was ist besser für uns. Mhm. Ne? Und der Ausgangspunkt hat auch fürs erkennende Gericht zu sein, was ist und nicht, was ist besser für uns. Ne? Und ich habe jetzt mit der Causa Breivik nur sehr bedingt Freude, weil ich da eine andere Position vertrete. Mhm. Ne? Also ich kenne, Sie werden vielleicht mehr wissen über den Herrn Breivik. Was ich über den Herrn Breivik weiß, ist, dass der bis zum 17., 18., 19. Lebensjahr ein junger Mann war, der sozial integriert war, der gut gebildet war, der Freundschaften hatte, der in keiner Weise auffällig war und auch in keiner
radikalisierten Weise sich zu erkennen gegeben hat. Es war ein völlig unauffälliger junger Mann, der dann an einem Punkt, so um das 20. Lebensjahr, begonnen, also zu seiner Mutter zurückgezogen ist, dort dann nächtelang mit der Gasmaske durchs Haus gelaufen ist, in der Annahme, es wird jetzt Gas eingeleitet, er wird vergast. Mit der Mutter heftige Kämpfe darüber hatte, dass er jetzt vergiftet wird oder durchs Essen vergiftet wird. Für sie nicht mehr ansprechbar war. Sehr skurril anmutende Ideen geäußert hat, sehr skurrile Handlungen auch gesetzt hat. Und diese biografische Zäsur, die sich in einem sehr typischen Alter findet, in Verbindung mit diesen sehr befremdenden Ideen und diesen eigentlich nicht wirklich erklärbaren Verhalten, in Kombination mit dem, was danach gefolgt ist, legt für mich die Annahme nahe, ich formuliere das jetzt einmal sehr vorsichtig, weil ich nicht selber untersucht habe, dass der junge Mann nicht gesund ist. Also für mich leidet der Herr Breivik an einer schizophrenen Erkrankung, die im Prädilektionsalter von 20 ungefähr begonnen hat und die, wie alle schizophrenen Erkrankungen, halt fluktuierend verläuft. Es ist bei schizophrenen Erkrankungen nicht so, dass der Intellekt beeinträchtigt ist und sie können auch mit einem unglaublichen Wahn sehr präzise planen, wann der Intellekt primär gut war. Die Planungsfähigkeit leidet nicht. Was leidet, ist die Basis, auf der geplant wird. Weil die entfernt sich nämlich von der gemeinsamen Realität ganz beträchtlich. Und das ist aber eine Folge der Erkrankung und keine Folge der eigenen willentlichen Entscheidung. Und warum man dann von diesen beiden Gutachten, dem das auf psychische Gesundheit plädiert hat, den Vorzug gegeben hat, steht mir nicht zu beantworten. Ich weiß nur auch, dass der Herr Breivik in der Anhaltung, in der er war, immer wieder auch den Eindruck vermittelte, zu halluzinieren. Dass also da durchaus Beobachtungen vom Gefängnispersonal da waren, dass er mit Nicht-Anwesenden gesprochen hat, also dass es durchaus auch aktive, floride Symptome der psychischen Erkrankung gegeben hat. Und dass es für den Herrn Breivik ganz, ganz wichtig war, ja nicht als krank zu gelten. Jeder psychisch Kranke will ja nicht als krank gelten, weil das hieße ja, dass er verrückt ist und dass seine Ideen keinen Wert haben. Ich weiß auch, dass der Staatsanwalt, weil ich habe mir das Plädoyer angehört, was mich interessiert hat, gesagt hat, und das finde ich schon ganz beachtlich, ne? Staatsanwalt, Strafverfolgungsbehörde, waren ja zwei, ne? Ein Mann und eine Frau, und der Mann hat dann das Plädoyer gehalten und hat gesagt, ich kann es nicht entscheiden, ob er krank ist. Ich bin kein Fachmann, ich kann es nicht entscheiden. Es gibt Argumente, die dafür sprechen, es gibt offenbar auch Argumente, die dagegen sprechen, aber wir müssen in dubio pro reo das annehmen, was für ihn das günstigere ist, und das ist die Version der Schuldunfähigkeit und der psychischen Erkrankung. Das ist ein Verfahren gewesen, und das ist für mich einzigartig, wo die Staatsanwaltschaft auf Zurechnungsunfähigkeit plädiert hat und das Gericht auf Zurechnungsfähigkeit erkannt hat. Und für mich fällt der Herr Breivik mit seinem sehr befremdenden Affekt, seinem völligen Detachment von allem, was um ihn vorgeht, mit seiner offenbaren Unfähigkeit, das, was er auslöst, wahrzunehmen, mit seinem absolut abgehobenen Glauben, dass Norwegen ihn jetzt zum König ausrufen würde, in den Bereich der ganz klar schwer psychisch Kranken. Und wenn man jetzt die Frage stellt, kann man solche Taten psychisch Kranker verhindern, dann muss man das so beantworten, und man sagt, nein. Was für mich sehr eigenartig war, dass es am selben Tag, an dem der Herr Breivik, der im Übrigen zwar ein Manifest geschrieben hat, das haben wir auch gelesen. Dieses Manifest ist jetzt nicht das elaborierte, mehrere hundert Seiten lange, philosophisch durchdrängte Geschreibsel einer langjährigen Auseinandersetzung mit irgendwelchen Tempelrittern oder sonstigen Dingen. Das ist eine sehr krude Copy-and-Paste-Sache, wo der gute Mann aus dem Internet Dinge herauskopiert hat und zum Teil in widersprüchliche Texte aneinandergereiht hat, wo aber relativ wenig eigener Beitrag ist und relativ wenig kohärenter Duktus. Auch das spricht für mich für die Annahme einer psychischen Erkrankung. Und am selben Tag, an dem der Herr Breivik in Utøya und andernorts dieses Massaker verübt hat, hat nicht unweit von hier ein anderer Mann, versucht, mehrere Menschen nicht österreichischer Herkunft zu töten. Das ist ihm bei einem gelungen, bei den anderen nicht. Der gute Mann hatte ein Manifest dabei, das kürzer war, deutlich kürzer, auch sehr krude. Der gute Mann war getrieben von der Idee, dass er der massiven Überfremdung Österreichs durch diese Tat gegensteuern muss, indem er hier ein Fanal setzt. Und der gute Mann war überzeugt davon, dass Österreich ihn zum König machen wird. Wenn er diese Tat begangen hat, wird sich die ganze rechtschaffene Population erheben, sich hinter ihn stellen und ihn zum König von Österreich ausrufen. Das war zur selben Zeit, wie der Herr Breivik in Utøya war. Und für mich war das nachgerade beklemmend. Es war on a smaller scale, aber es war dieselbe Motivation, dasselbe Gedankengut dahinter, ein sehr krudes und sehr, wir müssen das christliche Abendland retten, wir müssen der Überfremdung gegensteuern, eine sehr krude und sehr, sehr befremdende Idee, verbunden eben mit der Idee, jetzt dann zum Herrscher über Österreich ausgerufen zu werden. Davon war er absolut überzeugt und dieser Mann hat, und das kann ich sagen, bei den Hobby untersucht, an einer ausgeprägten wahnhaften Störung gelitten. Der war schwer krank. Und sein Drama, wenn man so will, war, dass er in der Breivik, im Breivik-Gefolge untergegangen ist. Er hatte keinerlei Verbindung zu Breivik, er war so besessen von seiner in seinem Wahn, dass er nicht einmal in Haft begriffen hat, was da in Norwegen passiert ist. Und er hat überhaupt nicht verstanden, warum die Zeitungen nichts über ihn schreiben. Und warum Österreich sich nicht geschlossen hinter ihm erhebt und jetzt dieser Überfremdung endlich Einhalt gebietet. Der war krank. Und das ist für mich extrem analog, aber halt in einer kleineren, deutlich kleineren Dimension. Mit der Entwicklung des Herrn Breivik und ich würde meinen, dass auch der Herr Breivik krank ist und es auch bleiben wird. Ja.
Aber ich muss jetzt schon noch einmal kritisch nachfragen, weil ich meine, die Idee, quasi, dass einen jemand zum König erheben wird, ist für Sie ein Indiz dafür, dass da jemand krankhaft ist, aber die Idee, dass 70 Jungfrauen am Ende des Tunnels auf einen warten, diese Bedrohung nehmen wir als Terrorismus ernst.
Die 70 Jungfrauen sind, wenn man so will, eine kollektive Idee. Das ist eine kollektive, gut, das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja, ob ich jetzt mit mir allein irgendwas Skurriles ausbrüht, das von keinem anderen geteilt wird. Oder ob ich jetzt einem kollektiven Wahn anhänge im Glauben, dass es das jüngste Gericht gibt und dass die einen dann in die Hölle und in den Himmel kommen. Das kann man werten, wie man will. Es gibt jedenfalls sowas wie eine kulturell und gesellschaftlich akzeptierte Überzeugung von einer Jenseitigkeit, die wir Religion nennen. Und das ist der wesentliche Unterschied. Wenn jetzt jemand sich hinstellt und sagt, ich habe jetzt die neue Weltreligion erfunden und ich glaube das und es gibt keinen, der das auch noch mit ihm teilt, dann würde man das wahrscheinlich und er dann auf dieser Basis Handlungen gegen die Gesellschaft setzt. Das kommt dann noch dazu. Also alles, was gesellschaftlich akzeptiert ist, über den Haufen wirft und sich dagegen stellt, dann ist es weit eher in der Nähe der psychischen Erkrankung als eine Überzeugung, der man halt anhängen kann oder auch nicht, von der man sich auch lossagen kann, ohne dass Dramatisches passiert.
Aber haben Sie sich das manchmal überlegt, ob es, wenn Sie jetzt einen der IS-Führer quasi auch untersuchen könnten, ja, wenn es sich die Möglichkeit ergäbe, wäre das erstens einmal für Sie überhaupt spannend? Ja. Und denken Sie, dass da die Möglichkeit...
Aber der würde nicht mit mir reden. Ne?
Der würde nicht, ja, nein. Jetzt einmal von dem, wenn man mal das alles...
Da habe ich das falsche Geschlecht. Wenn man,
ja, es gibt noch, ja, bitte. Stellen Sie Ihre
Hallo, Frage. Guten Abend. Ich bin in einer Position, wo ich sagen muss, ich könnte mir vorstellen, dass meine Jugendlichen potenzielle Rekruten wären für den IS. Es sind genau ihre Kriterien, es sind Jugendliche, die jetzt am Rande der Gesellschaft stehen, die perspektivlos sind, die wenig finanzielle Mittel zur Verfügung haben, die nach Kollektivität suchen. Ich jetzt als Trainer habe mir jetzt gedacht, okay, wenn jetzt wer da rausfliegt aus dem Kurs, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal sehr hoch, dass er zum IS geht. Wir haben 80% Migrantinnen bei uns dieser Bildungseinrichtung jetzt im Oberösterreich-Raum, will jetzt nicht genau drauf eingehen. Ja, das ist meine Frage. Würde jetzt eine Bildungseinrichtung, wo ja, es ist für die Jugendlichen nicht sehr sinnvoll, aber sie bekommen Geld, sie sind, haben eine Beschäftigung, sie sind in einer Gruppe gemeinsam, ist das eine Präventivmaßnahme, um das vorzubeugen, dass sie zum IS gehen? Beziehungsweise wie hoch sind sie, weil ich weiß auch jetzt nicht, ich kenne auch jetzt nicht die Zahlen, wie viele Jugendliche jetzt wirklich zum IS gehen, weil es hört sich für mich so an wie jetzt von meinen, also es sind 150 jetzt, sind sicher mal 100, die schon mal gesagt haben, ah ja, was, warum gehst du nicht zu, warum wirst du nicht Moslem zu mir? Ja. Und es ist eine sehr starke Diskussion auch. Ich weiß es nicht, wie stark jetzt das Potenzial jetzt wirklich ist, weil ich auch die Zahlen nicht kenne. Wie viele kommen da jetzt, wie viele gehen jetzt aus Österreich jetzt, sage ich jetzt mal, aus einem westlich entwickelten, hochentwickelten Land wie Österreich, wie viele gehen da jetzt zum IS? Ich kenne die Zahlen nicht. Ja. Und ist das eine Präventivmaßnahme jetzt in so einer Bildungseinrichtung?
Ich kenne die Zahlen auch nicht, weil es wahrscheinlich keiner wirklich kennt. Also ich denke mal, der Großteil dieser Rekrutierung findet ja nicht in der Öffentlichkeit statt. Und es wird ja auch nicht öffentlich dann plakatiert, dass ich jetzt da mich dem anschließe. Das heißt, diese zunehmende Annäherung an dieses Gedankengut findet meist dann schon unter Ausschluss der anderen statt. Und wie viele es dann wirklich schaffen, sozusagen dorthin zu kommen, kann man vermutlich nicht sagen, aber es dürften schon Hunderte sein. Mhm. Also es sind jetzt nicht vereinzelte, 15, es sind schon Hunderte. Ja. Es sind sicher mehr, als man glauben möchte. Ja, und es sind in Deutschland dann entsprechend Tausende. Ja. Und es gibt unter diesen Kämpfern offenbar relativ viele, die, wobei das jetzt wieder die Frage ist, was ist relativ viel, aber es gibt doch beträchtliche Zahlen, also wirklich Tausende, die aus westlichen Communities rekrutiert wurden. Frankreich ist ein wesentliches Rekrutierungsgebiet, Großbritannien, Deutschland, Österreich halt prozentuell entsprechend weniger. Dass ein Bildungsangebot eine Form der Präventivmaßnahme ist, glaube ich schon. Die Frage ist aber, wie sehr fördert dieses Angebot oder die Teilhabe an diesem Angebot das Ansehen? Das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Wie sehr kann ich über die Teilhabe an diesem Angebot mein Ansehen generell stärken? Wie, das haben wir beim Selbstwert, nicht? Wie sehr kann ich daraus für mich Selbstwert rekrutieren? Wenn das eine, ich will es kaum zu nahe treten, Ihnen schon gar nicht, ja, aber wenn das als eine Maßnahme sozusagen verschrien ist, wo nur die Loser hinkommen, ja,
das ist es, ja,
dann wird das wenig präventiv sein. Ja. Wenn man es schafft, das so zu positionieren, man sagt, nur die Guten werden genommen, ja, das ist ein Achievement, da hineinzukommen, das ist eine Leistung, da muss man irgendwas leisten, dass man reinkommt. Ja. Das hat was Attraktives. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich was. Ja, dann kann ich stolz drauf sein und sagen, ha, ich habe was, ja, womit ich renommieren kann. Ja, dann ist es präventiv. Wenn es eine Maßnahme ist, die prinzipiell als, ja, die halt sonst nichts zu melden haben, steckt man dann als letzte Bastion sozusagen in solche Maßnahmen, dann ist es relativ wenig präventiv.
Es ist auch bei uns so. Sie kommen mit viel Hoffnung rein, sagen, okay, Sie bekommen jetzt Ausbildung. Ja. Und dann nachher, welche Firma nimmt jetzt einen Migrant, eine Migrantin in diesem Raum jetzt, wo ich mich jetzt befinde?
Ja.
Das ist dann, im Grunde ist eine Verstärkung, dass Sie sagen, so, aus.
Das ist aber dann ein negativer Verstärker, richtig, der richtig einen Rebound-Effekt generiert. Ja? Weil dann habe ich mich angestrengt und habe was getan und trotzdem, ja? Das ist dann wirklich eher kontraproduktiv.
Es gibt jetzt noch einen Herrn.
Ja,
eine Dame. Nein, Sie sind schon dran. Entschuldigung.
Ich mache es ganz kurz. Mir fehlt nur eine Kleinigkeit. Sozusagen, ich bin Loser. Ich erreiche nicht das, was andere erreichen. Ich fühle mich nicht akzeptiert. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ich sage, die anderen sind schuld, oder ich sage, ich habe mich zu wenig angestrengt, ich war zu faul, ich habe die Schule nicht abgeschlossen und deswegen nicht. Und was sagen Sie dazu? Gibt es da nicht eine prinzipielle, oder kann man vielleicht sagen, die einen, die erste, ganz grob gesagt jetzt, also der erste Teil wird Terrorist und der zweite gleitet in die Depression ab. Natürlich sehr, sehr übertrieben dargestellt.
Darf ich vorschlagen, dass wir die Dame gleich noch dazu nehmen und dann vielleicht so zum Ende kommen? Danke.
Grüß Gott. Ich hätte eine Frage von den Rückkehrern. Gibt es da ein Programm, dass die wieder integriert werden sozusagen? Besteht überhaupt die Möglichkeit durch diese Infiltration, dass die wieder zu einem halbwegs normalen Leben zurückfinden? Oder wollen die nicht mehr in ein normales Leben zurück?
Also zuerst war jetzt vielleicht, dass man es nicht vergessen, die Frage nach der Perspektivenwahl.
Suche ich die Schuld bei mir oder bei den anderen? Ja, das ist die wesentliche Frage. Ich meine, das kann man, glaube ich, jetzt nicht nur auf den Bereich beschränken, aber ich habe im beruflichen Kontext nicht revisiert, weil ich gemobbt worden bin oder weil ich mich zu wenig angestrengt habe. Das kann man in vielen anderen Bereichen genauso fragen. Und Sie werden in allen Bereichen Leute finden, die den Fehler bei sich suchen, daraus vielleicht auch den Ansporn ableiten, sich mehr anzustrengen. Und Sie werden in allen Bereichen, nicht nur bei der Radikalisierung, Leute finden, die prinzipiell den Fehler bei anderen suchen. Und die, die prinzipiell eher den Fehler bei anderen suchen, sind natürlich dann eher prädisponiert für den Anschluss an solche Gruppen. Ja, das ist keine Frage, ja, da haben Sie völlig recht. Reintegration ist ein schwieriges Thema. Ich denke mal, ob es gelingt, weiß man bei ehemaligen IS-Mitgliedern oder Teilnehmern an diesem IS-Kampf nur bedingt. Da gibt es ja nur zu wenig Fälle, über die man da wirklich reden kann. Man weiß es von anderen Radikalisierungsprogrammen, dass dieser Prozess der Deradikalisierung ein langwieriger ist, ein mühsamer, aber einer, der gelingen kann. Also es ist sicher nicht so, dass man da jetzt in vorweggenommener Hoffnungslosigkeit sagen sollte, da brauchen wir eh nichts tun, das bringt nichts. Man sollte sich auf jeden Fall darum bemühen, aber man sollte sich keine raschen Erfolge versprechen. Ich denke, es gibt auch Einzelne, die zurückkommen und durch die Ereignisse selbst desillusioniert und deradikalisiert wurden. Aber es ist ja umso schwerer, dann mit diesem Ballast und mit dieser Last wieder einzusteigen in ein System, das man vorher schon nicht befriedigend gefunden hat. Also es verschlechtert die Ausgangsposition. Und es gibt ja auch mittlerweile Deradikalisierungs- oder Gegenradikalisierungsprogramme in Justizanstalten. Weil man eben zum Beispiel weiß, dass dort die Radikalisierungsrate, die Rekrutierungsrate relativ hoch ist. Das sind aber auch wieder die Loser, die prinzipiell der Meinung sind, die anderen sind schuld. Also es gibt schon Settings, wo man weiß, da fällt es auf extrem fruchtbaren Boden. Und es gibt auch dort Versuche, dem entgegenzuwirken, aber so wirklich den Schlüssel zum Erfolg hat man da noch nicht gefunden.
Kein wahnsinnig positiver Schlusssatz. Ja.
Aber realistisch. Aber
ein realistischer Schlusssatz. Herzlichen Dank auf alle Fälle, Adelheid Kastner, fürs Kommen.
Danke.
Und danke Ihnen für diese spannende Diskussion. So. Ich darf ganz kurz noch auf die nächsten Veranstaltungen des Kepler-Salon hinweisen. Es gibt am Donnerstag, am 21. Mai, ein Kepler-Salon extra extern Kunst in der Landesgalerie Linz. Und am 25. Mai findet der nächste Kepler-Salon wieder hier im Kepler-Salon statt. Und zwar geht es dann um Geist und Ungeist der Religionen, pfingstliche Gedanken über Vernunft und Glauben mit Franz Gruber. Auch nicht schlecht, ne? Passt ja auch zum Thema. Dankeschön und auf Wiedersehen.